Das ganze Denken und Fühlen der meisten Deutschen ist von Hitler beherrscht. Sein Ruhm steigt zu den Sternen. Wohl uns, dass an der Spitze dieser mitreißenden, gewaltigen Bewegung ein reiner, guter Mensch steht. Ein Mensch ohne Flecken und Fehler.
Denke auch immer daran, dass ich bei allem an unsere Liebe glaube.
Ja, danke. Okay, diese mitreißende Musik, die habt ihr jetzt nicht so richtig mitbekommen, aber ich habe mir das ja auch so vorher angehört, das ist richtig, da kann man begeistert werden, wenn man diese Musik hört und das ist Aufmarschieren. Und das war der Beginn des sogenannten tausendjährigen Reiches. Und nach 12 Jahren war dieses tausendjährige Reich schon zu Ende, in Schutt und Asche, und wir haben es vorhin gehört. Gestern war der 8. Mai um 23 Uhr mit einer Minute trat die Kapitulation in Kraft, die vollständige Kapitulation im Westen, und eine gute Stunde später, dann am 9. Mai um 0.16 Uhr auch die Kapitulation im Osten gegenüber Russland. Darum feiert bis heute Russland das Kriegsende am 9. Mai. Vollständige Kapitulation. Der Generaladmiral von Dönitz und die deutschen Generalmajore, die wollten verhandeln. Aber Eisenhower hat gesagt, da gibt es nichts zu verhandeln. Deutschland war besiegt. Es lag in Schutt und Asche, die Städte, zerbombt. Deutschland wurde gedemütigt, die Nation und der Staat hatte aufgehört zu existieren, und alles, was jenseits von Oder und Neiße war, das musste abgetreten werden. Es gibt seitdem kein Ostpreußen mehr, kein Schlesien, kein Pommern. Nach Schätzungen sind ca. 55 bis 65 Millionen Menschen allein im Krieg umgekommen. Man sieht aber schon die Spannweite der Schätzungen. Das sind so irre Zahlen, dass man es gar nicht erfassen kann. Und wenn man dann noch die Toten aus den Kriegsfolgen und aus den Konzentrationslagern dazu rechnet, kommen wir auf ca. 80 Millionen. 80 Millionen Menschen. 80 Millionen, so viele Einwohner hat die Bundesrepublik. Unser kompletter Staat wäre tot. Die Menschen wären alle tot. Zahlen. Und hinter diesen Zahlen, die man gar nicht genau erfassen kann, stecken doch Menschen, stecken Einzelne, Menschen wie du und ich. Und ich möchte diesen Zahlen ein wenig ein Gesicht geben, damit die Zahlen eine gewisse Lebendigkeit für uns bekommen. Und drei Personen möchte ich herausgreifen. Manche haben es bestimmt gehört, in den Nachrichten, in den Zeitungen gelesen, Sophie Scholl. Sophie Scholl ist heute vor 100 Jahren geboren worden, am 9. Mai. Sie gehörte der Widerstandsgruppe Weiße Rose an und ist zusammen mit ihrem Bruder Hans Scholl und auch dem Kommilitonen Christoph Probst am 22. Februar 1943 schon hingerichtet worden. Sie war 21 Jahre alt, die Männer 23 und 24 Jahre alt. Und sie mussten sterben, weil sie Flugblätter verteilt hatten. Flugblätter mit Inhalten, die dem Regime nicht genehm war. Und gerade Sophie Scholl tat das wirklich auch aus christlicher Überzeugung. In der Woche sprach ich mit zwei anderen Zeitzeugen. Und ich dachte, sie könnten heute hier ein Zeugnis geben oder ich könnte sie interviewen. Das eine ist die Inge Wagner, die hier sitzt. Und das andere ist die Waltraud Markrewitz. Aber beide haben gesagt, sie können nicht hier reden. Waltraud hat sogar gesagt, sie kann jetzt heute nicht hier sein, aber sie wird ausschalten, wenn das Thema kommt, weil sie das nicht hören kann. Das sind Traumata, die sie ihr Leben lang mit durchgetragen haben. Die Waltraud, fange ich an, war damals 16 Jahre alt, als der Krieg zu Ende war. Sie lebte in Peine bei Salzgitter und erzählte mir, sie hatten zwei junge Mädchen beherbergt, weil die waren mit ihrem Bruder ein bisschen befreundet. Und als sie dann weg waren, kam die SS. Und die haben gesucht. Die haben gesucht nach Flugblättern und haben dann die Pistolen auf die Mutter gesetzt. Und sie als Kinder, sie war relativ die Älteste mit 16 und die anderen waren alle kleiner, haben sich dann dagegen gestellt und dann haben sie abgelassen. Und sie hatte einen Onkel, der war 26 Jahre alt, der wollte Flugblätter von Peine nach Hannover bringen. Und dabei wurde er erwischt. Und er kam nach Buchenwald und 6 Wochen später kam die Nachricht, dass er gestorben ist. Es war ein kein gesunder Mensch, sagt sie. Die Waldraut selber, die war in der Ausbildung und sie ging, es gab wieder Fliegeralarm und sie ging in den Keller und dann hat sie sich überlegt, dass sie doch lieber nach Hause will. Und dann ist sie nach Hause gegangen und dann gab es Fliegeralarm, wie gesagt, und dann kam die Tieffliege über sie und sie hat sich in den Straßengraben geschmissen. Und sie kam aber dann trotzdem nach Hause und sie wurde beschossen aus der Luft und alles um sie herum brannte, die Stadt brannte und eine Freundin von ihr, die kam da ums Leben. Andere Geschichte, ihr Vater kam relativ spät, wurde in den Krieg eingezogen und bis dahin hatte er ab und zu Polen und russische Gefangene mit nach Hause genommen, weil sie waren eine sehr große Familie und dann hatte er einen Grund, die durften mit nach Hause und die sollten dann bei ihm arbeiten zu Hause. Und er hat ihnen dann, oder sie haben ihnen dann immer was zu essen ein bisschen zugesteckt, weil sie ganz ausgemerkelte Gestalten waren. Sie freute sich, als der Krieg zu Ende war. Ihre Mutter hisste einen weißen Bettlaken. Aber dann kamen Menschen mit schwarzer Hautfarbe und sie hatte Angst. Sie hatte noch nie einen Menschen mit schwarzer Hautfarbe gesehen. Und als diese schwarzen Menschen ihren Schokolade zugeworfen haben, dann ist die Angst gewichen. Inge sitzt hier. Sie kommt aus Opeln. Opeln, ja, von Breslau in Schlesien. Breslau im Übrigen, eine wunderschöne Stadt. Sie waren 7 Kinder. Und ihr Vater war im Krieg. Und im 1945 haben sie sich dann auf die Flucht gemacht. Von Opeln gen Westen. Sie wurden in Güterwaggons eingepfercht. Und ja auch auf dieser Fahrt, der Feind vom Osten rückte immer näher, mussten sie immer wieder anhalten, weil eben Fliegeralarm war und sie mussten aus den Waggons raus. Und sie sagte, sie haben sich dann einmal raus und haben sich in Schnee geschmissen, bis die Flieger vorbei waren. Und bei einem dieser Stopps ging auch ihre Schwester mal verloren. Aber sie wurde wieder gefunden und dann hat ihre Mutter, sie waren ja 7 Kinder, immer 2 Kinder mit dem Hosengürtel zusammengebunden, dass keine mehr verloren gehen oder dass wenigstens ein größerer dabei war. Und dann kamen sie schließlich in Halle an. Fremde Stadt, in einer Turnhalle waren sie untergebracht. Von dort ging es dann weiter nach Gasseldorf. In Gasseldorf, hier in der Fränkischen, durften aber dann die größeren Kinder nicht mehr bei ihnen bleiben. Nur die 2 Kleinen durften bei der Mutter bleiben. Die 2 anderen Größeren, die wurden dann auf die anderen Bauernhöfe verstreut untergebracht und sie sagte, sogar Schweineställe wurden ausgemistet und ausgeleert, dass damals dann noch Menschen unterkommen konnten. Und es war eine fremde Umgebung. Sie verstanden das Fränkische nicht als Schlesier. Und die Kinder, also ihre Brüder, die haben in den Hosentaschen so Bälle nach Hause gebracht. Bälle, die ihnen auch ganz fremd waren. Genau, das waren Klöße. Auch das Essen war fremd. Warum rede ich überhaupt über sowas? Und ich möchte unseren Bundespräsidenten zitieren, der am 11. April anlässlich der Befreiung von Buchenwald gesagt hat: Denn wer sich nicht mehr daran erinnert, was geschehen ist, der hat auch vergessen, was geschehen kann. Ich finde, ein nachdenkenswerter Satz, der am Anfang mir gar nicht so richtig aufgegangen ist. Wenn wir vergessen, was passiert ist, dann können wir auch vergessen, was in Zukunft einmal geschehen kann. Und von daher, hast du das vorhin gesagt, von der Dank für die Befreiung, glaube ich. Ja? Von daher die Frage, die wir jetzt, war das eine Befreiung oder war das eine Niederlage? 45. Ich sage, für die einen war es eine Befreiung. Für andere war es wieder eine Niederlage. Und für manche Menschen war es beides zugleich, Befreiung und Niederlage. Denn für manche bedeutete auch das den Tod, auch wenn der Krieg zu Ende war. Man rechnet, dass allein 5 Millionen deutsche Soldaten umgekommen sind. Davon sind 1 Million vermisst. Und was wurde diesen Soldaten damals gesagt? Ihnen wurde doch suggeriert, wir brauchen Raum im Osten. Damit war Russland gemeint. Und jetzt hat man sogar diesen eigenen Raum im Osten, ich meine jetzt jenseits von Oder und Neiße, verloren. Frage, wie viel Quadratmeter, Quadratkilometer ist ein Menschenleben wert? Sind es 10? Sind das vielleicht 100 Quadratkilometer für ein Menschenleben? Welch ein Leid. Mütter haben ihre Söhne verloren. Frauen ihre Ehemänner. Nicht nach 50 Jahren Ehe, meistens am Anfang. Bräute ihren Bräutigam. Und Kinder ihre Eltern, ihren Vater. Manche Kinder haben ihren Vater nie gesehen. Er konnte nie mit ihnen spielen, sie haben ihn nie auf dem Arm, er hat sie nie auf den Arm genommen. Und warum alles? Weil eine fanatische, eine teuflische Idee unser Land überzogen hat. Ein Dämon im wahrsten Sinne des Wortes beherrschte das Land und zog Millionen von Menschen in den Bann. Und wer diesem teuflischen Bann verfallen war, und wer nicht diesem Bann verfallen war, der musste Angst auch um sein eigenes Leben haben. 4 deutsche Soldaten haben sich trotz der Niederlage, sie haben ja für den Sieg gekämpft, gefreut, als der Krieg zu Ende war. Mein Vater, er sah, wie Kameraden starben, wie sie verbrannt sind im Bus, weil er selber war Busfahrer, aber er saß im anderen Bus. Und als der Krieg zu Ende war, sagte er seinem Kameraden, haben sie ihre Waffen weggeworfen, hat geschrien, der Krieg ist aus. Haben ihre Uniform ausgezogen und haben sich dann per Fuß durch den Wald, tagsüber im Wald, nachts mehr über Wiesen und Äcker nach Hause. Er wollte nur nach Hause. Er hat sich gefreut. Andererseits hatten sie Angst. Angst vor einer Gefangenschaft. Insbesondere der russischen Gefangenschaft. Und er kam in Gefangenschaft. So wurde aus der herrschenden, angeblich überlegenen Rasse der Deutschen, wurden Untertanen. Es wurden Gefangene, Sklaven. Für sie war es eine Niederlage, aber auch Befreiung zugleich. Und viele, auch diese Soldaten, die zwar den Krieg überlebt hatten, kamen in Gefangenschaft, aber sie erlebten die Freiheit nicht. Sie starben in der Gefangenschaft. Andere waren in Gefängnissen, waren in Konzentrationslagern. Manche hielten sich versteckt. Für sie war es eine Befreiung, als das Regime zusammenbrach. Es tat sich neue Hoffnung auf, neues Leben, aber trotzdem war die Zukunft ungewiss. Aber es konnte ja nur besser werden. Aber auch da waren Menschen dabei, für die bedeutete die Befreiung eine Niederlage, denn sie starben. Ihr Körper war so ausgemerkelt, dass sie das Essen, dass sie das gar nicht mehr vertragen haben und trotzdem auch nach dem 8. Mai noch gestorben sind. Ähnlich war es, es gab viele Verwundete vom Krieg, die zwar das Kriegsende erlebt hatten, aber die Freiheit nicht erlebt haben, weil sie starben. Und schon vor dem Kriegsende, Erika schon 44, wir hörten die Inge 45 Januar, machten sich auf gen Westen. Für sie war das nicht nur eine Niederlage, sondern sie verloren Haus, Vieh, Freunde, Verwandte, Großeltern oft und die Heimat. Und auf der Flucht sind Tausende und viele Tausende gestorben, sind umgekommen. Ich kannte eine liebe, alleinstehende, eine liebe, verwitwete Frau, da wusste ich, ihre Tochter ist auf der Flucht gestorben. Sie hat nie darüber, sie konnte auch nicht darüber reden. Aber das tiefe Leid und die Not, das war im Herzen. Und wie war es mit der Bevölkerung hier? Vieles lag in Schutt und Asche. Man freute sich, dass der Krieg zu Ende war, aber jetzt kamen so viele Flüchtlinge. Man musste teilen, man musste die Räumlichkeiten teilen, man musste das Essen teilen. Auch das war einerseits eine Niederlage und eine Befreiung zugleich. Von daher finde ich, machen wir es zu einfach, wenn wir von Befreiung reden oder wenn wir nur von Niederlage reden. Amen.
Jesus ist der Name, dem wir folgen. Darin sind wir eins. Armin, ich freue mich auf den zweiten Teil deiner Predigt.
Und nun haben wir seit 76 Jahren auf deutschem Boden keinen Krieg erlebt. Fast keiner von uns kennt Krieg. Wir kennen Krieg nur aus dem Fernsehen. Da sehen wir ein paar Sequenzen, aber wir haben nicht den Fliegeralarm erlebt. Wir kennen keine Luftschutzbunker, kein Artilleriefeuer, auch keinen Hunger, keine Flucht. Alles ist uns unbekannt. Noch nie gab es so lange Frieden auf deutschem Territorium. Wir kennen nichts anderes als Frieden. Es ging doch immer bergauf. Unser Wohlstand ist gestiegen. Die medizinische Versorgung ist immer besser geworden. Die Lebenserwartung steigt. Die Urlaube werden immer weiter und immer teurer. Die Autos wurden auch immer größer. Und trotzdem, finde ich, sind wir relativ unzufrieden. Wir jammern auf hohem Niveau, finde ich. Die Ansprüche sind gestiegen. Die Selbstverständlichkeiten sind gestiegen und daran haben wir uns gewöhnt. Ich finde, wenn wir die Welt betrachten und unser Leben, dann haben wir doch Grund zum Danken. Gott hat das Leid, die Not, den Hunger, die Armut in Wohlstand, für manche sogar in Reichtum, aber in Freiheit und in Frieden verwandelt. Haben wir das verdient? Nein. Natürlich haben wir uns das nicht verdient, auch wenn viele dafür hart gearbeitet haben. Es ist Gnade. Es ist Gnade und ich finde, es ist die unerklärliche Liebe Gottes, dass er gerade uns Deutschen, die wir eigentlich sein Volk ausrotten wollten und wirklich so viele Menschen in den Tod geschickt haben, dass er uns Frieden, Freiheit und Wohlstand bringt, wie vielleicht keinem anderen Land in Europa. Von anderen Ländern in Asien, Afrika ganz zu schweigen. Wie geht es uns heute? Sind wir glücklich? Sind wir zufrieden? Sind wir dankbar? Ich finde, wir haben uns an ein Leben ohne Krieg gewöhnt. Wir kennen nichts anderes. Wir haben uns an den Wohlstand gewöhnt. Wir haben uns an die Freiheit gewöhnt. Alles ist selbstverständlich. Und nun? Nun haben wir seit über einem Jahr Corona. Eine schreckliche Zeit. Seit über einem Jahr gibt es eigentlich kein anderes Thema. In den Medien, aber auch in der Gemeinde. Wir haben eine Zeit der Einschränkungen. Aber ist die Zeit damals und heute vergleichbar? Ich bringe einfach so ein paar Blitzlichter. Heute haben wir Verzicht auf Fitnessstudios seit einem Jahr. Was ist das im Vergleich zum Bombenhagel und Hagel und Schützengraben? Wir können heute nicht einfach in Geschäfte gehen und einkaufen. Wir brauchen einen Negativtest. Damals gab es manche Geschäfte gar nicht mehr. Und in den Geschäften gab es kurz nach 45 schon nichts mehr zu kaufen, weil die Reichsmark wertlos war. Hunger war angesagt. Jetzt haben wir einen Impfausweis. Impfausweis, ein Zeichen für die Freiheit soll es sein. Damals hatten die Juden einen Judenstern. Es war kein Zeichen für Freiheit. Es war Zeichen der Unfreiheit. Sie wurden gemieden. Vergleichbar? Was ist mit der Schule? Im letzten Kriegsjahr und danach? Es gab vielerorts keinen regelmäßigen Unterricht mehr. Lehrer waren im Krieg, die älteren Schüler mussten auch in den Krieg gehen oder zum Schluss beim Volkssturm noch mitmachen. Und diejenigen auf der Flucht, die hatten, denke ich, auch keinen Unterricht. Haben Sie davon einen seelischen Schaden erlitten? Ja. Die Menschen hatten einen seelischen Schaden, aber nicht, weil sie nicht in der Schule waren, sondern weil ganz andere Umstände herrschten. Gemeindeleben, nächster Punkt. Wie war das damals mit Gemeindeleben auf der Flucht? Wie war das mit Gemeindeleben in den zerbombten Kirchen, in den Städten? Vielerorts konnten keine Gottesdienste stattfinden. Auch die Pfarrer waren ja auch eingezogen, manche. Ich weiß, diese ganzen Vergleiche, die hinken. Und das sind alles nur Bruchstücke. Aber ich will damit ausdrücken, dass wir doch heutzutage eine ganz andere Situation haben als damals. Und von daher verstehe ich nicht, wenn der französische Präsident Emmanuel Macron sagt, Corona, das ist wie im Krieg. Ich sage, sowas kann doch ein Mensch nur sagen, der selber nie den Krieg erlebt hat. Oder andere sprechen durchaus auch unter uns. Die politische Situation in Deutschland, die ist wie damals unter Hitler. Wenn du solche Gedanken hegst, frage ich, konnten die damals demonstrieren? Konntest du irgendein Gericht anrufen, weil deine Grundrechte verletzt sind? Gab es überhaupt unabhängige Richter? Konntest du deine Meinung frei äußern außerhalb deiner vier Wände? Ohne, dass du rechnen musstest, dass die Gestapo kommt? Konnte das Evangelium frei verkündigt werden? Ich glaube, letztes Jahr habe ich über Paul Schneider gesprochen, den Prediger von Buchenwald. Der wurde schon umgebracht, bevor der Krieg losging. Nein. Theologe Dietrich Bonhoeffer, Märtyrer, im letzten Jahrhundert, Pater Maximilian Kolbe, Jesuitenpater Alfred Delp und viele andere wurden wegen ihres Glaubens umgebracht. Und ich erinnere an meine Predigt über Moltke, James Moltke, letztes Jahr, Freisler. Freisler war in den letzten Tagen mal wieder in der Diskussion gewesen, in einem Zusammenhang. Da sagte dieser Freisler in einem seiner Hasstiraden: Nur in einem sind das Christentum und wir vergleichbar. Wir fordern den ganzen Menschen. Und gegenüber von Moltke hat er gesagt: Von wem nehmen Sie Ihre Befehle? Vom Jenseits oder von Adolf Hitler? Wem gilt Ihre Treue und Ihr Glaube? Denn der Kern des Regimes war, sie forderten den ganzen Menschen, genauso wie auch Christus den ganzen Menschen fordert. Und hier passen zwei Sachen nicht zusammen. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du unzufrieden bist mit der jetzigen Situation, wenn du schimpfst und protestierst, aber dann denke ich, müssen wir doch anerkennen, wir dürfen unser Leben als Christ heute führen. Auch wenn wir im Gemeindeleben und im Gottesdienst gewisse Einschränkungen haben. Denn wer spricht, wir wären heute wieder in einer ähnlichen Situation wie damals. Und diese Meinung findet sich ja in unserem Land. Ich denke, der kann auch nur so sprechen, der dieses sogenannte Dritte Reich nie erlebt hat. Er verkennt die Situation vollkommen. Und wir machen uns schuldig. Schuldig auch an den Opfern von damals. Wir verhöhnen diese Opfer von den Menschen, denen ich auch eingangs sagte, die wirklich ihr Leben gelassen haben. Und wir dürfen diese Zeit von damals nicht relativieren. Ich möchte selbst keinen einzigen Tag meines Lebens tauschen mit einem Tag in 33 bis 45 oder auch 46 noch. Wir dürfen nicht verkennen, wie schrecklich diese Zeit war, und man kann diese Zeit nicht vergleichen mit irgendeiner anderen Situation. Denn wir können das Leid der damaligen Zeit nicht ermessen. Mord, Terror, Bomben, Gefängnis, Tod, Flucht, Willkür, Angst waren die Kennzeichen. Ja, und dann redet ein Präsident und andere plappern nach, unsere heutige Situation wäre wie im Krieg. Dankbarkeit. Ich finde, wir haben allen Grund, dankbar zu sein, weil es uns doch so gut geht. Und wenn ich in die Bibel reinschaue, und Paulus fordert so oft zur Dankbarkeit auf. Zum Beispiel im Kolosserbrief, gleich am Anfang sagt er: Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und im Philipperbrief fängt er auch an: Ich danke meinen Gott. Und Paulus schreibt das nicht aus einer komfortablen Situation heraus, weil es ihm gut ging oder gar super gut ging. Nein, er schreibt das, indem er in Gefangenschaft war. Und wie kann ein Mensch sowas schreiben, wenn man gefangen ist? Und wie viel mehr Dankbarkeit sollten wir doch dann haben, die wir nicht in Gefangenschaft leben? Und Paulus im Kolosserbrief mahnte seine Empfänger auch, dass sie dankbar sein sollen. Im Kapitel 2. Und seid überfließend mit Danksagung. Und im Kapitel 3. Und seid dankbar. Und im Kapitel 4. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Von daher finde, wir können und sollten dankbar sein für das Jetzt und Heute und auch für das, was wir bisher in unserem Leben erfahren haben. Zumindest die, die nach 45 geboren sind. Ich verargumentiere jetzt verstandesorientiert. Ich appelliere an deine Logik. Ob das Herz mitkommt, weiß ich nicht. Aber auch Paulus argumentiert auch verstandesmäßig. Er kann die Dankbarkeit nicht einpflanzen, aber er fordert sie auf. Er ermutigt sie, dankbar zu sein. Und nicht nur in diesen zwei Briefen, Auch im 1. Thessalonicher Brief. Seid dankbar in allen Dingen. Seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes. In Christus Jesus an euch. Und im Epheserbrief. Und sagt Dank dem Vater alle Zeit für alles. Sagt Dank alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also aus diesen Bibelstellen entnehme ich, dass Gott möchte, dass wir dankbar sind. Warum will Gott, dass wir dankbar sind? Was hat er denn davon? Ich behaupte, dankbare Menschen sind auch glückliche Menschen. Und will nicht jeder Vater, dass sein Kind glücklich ist? Und so will auch unser Vater, dass wir glücklich sind. Welch einen Frieden muss dieser Paulus gehabt haben, wenn er so schreiben kann, zum Teil aus dem Gefängnis, und er hat wirklich sehr viel Leid erlitten und Verfolgung. Das schreibt er ja auch in einem anderen Brief. Ob nun die Dankbarkeit vom Verstand her in dein Herz fließt, das ist eine andere Sache. Du kannst vom Verstand her danken. Du kannst es dir vornehmen. Und du kannst sogar Strichlisten führen. Und kleiner Exkurs, von einem Eheberater habe ich mal gehört, dass man natürlich unserem Ehepartner auch Danke sagen soll. Und dann hat er gesagt, nimm doch Bohnenkerne in die rechte Hosentasche und jedes Mal, wenn du Danke sagst zu deinem Ehepartner, dann tu den Bohnenkern in die linke Hosentasche. Gut, ich habe jetzt keine Bohnenkerne zu Hause so, aber Münzen. Man kann es auch mit Münzen machen, ja? Das ist egal was. Und du kannst dir jetzt vornehmen, dass du sagst zu deiner Frau, wie oft will ich Danke sagen am Tag? Vorschlag, Marc? Viermal. Oh, bist du bescheiden. Manche sagen, ich habe schon gehört, Kühen, die sagen, 15 Mal will ich Danke sagen. Der Tag ist schnell rum. Aber man kann dann zumindest nachchecken, abends, wie oft habe ich jetzt schon Danke da gesagt. Und so kann ich das natürlich auch gegenüber Gott machen. Ja, das ist so ein kleiner Taschenspielertrick im wahrsten Sinne des Wortes. Wie oft habe ich am Gott Danke gesagt an dem Tag? Das Ziel ist natürlich, dass ich irgendwann mal diese Bohnenkerne oder die Münzen nicht mehr rüber tue, sondern dass das aus meinem Herzen kommt, diese dankbare Haltung. Aber ich finde es trotzdem einen guten Weg, sozusagen meinen Kopf ein bisschen umzuprogrammieren, einfach eine andere Haltung zu bekommen. Ziel ist, dass wir so begeistert sind von unserem Ehepartner, also auch von unserem Gott, dass uns das Danke sagen, nicht mehr, dass wir uns das abzählen müssen, sondern dass aus Herzen kommt. Ja, es ist Gnade, wenn wir ein dankbares Herz haben. Aber mit dem Verstand kannst du ein bisschen nachholen. Aber der Heilige Geist, der dich zu einem dankbaren Herzen bringen will, er macht das nicht. Er zwingt dich nicht dazu. Du musst es auch wollen. Also wenn du dich versperrst, dann wird es auch nichts. Und warum bin ich dankbar? Warum können wir dankbar sein? Weil wir wissen, ich muss doch als Christ nicht allein durch dieses Leben gehen. Ich habe doch Jesus. Mit dem kann ich reden, jeden Tag. Mit dem kann ich alle Sorgen anvertrauen. Ich darf auch mit seiner Hilfe rechnen. Und die heutige Losung drückt das aus. Zuflucht ist bei dem Gott, der von alters her ist. Bei diesem Gott darf ich Zuflucht nehmen. Schon immer. Alle Menschen. Seit Menschengedenken. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, nicht minder, weil ich ein Kind Gottes bin, bin ich von ihm angenommen. und ich bin in sein himmlisches Reich versetzt. Ich lebe zwar noch in dieser Welt, aber ich bin nicht mehr von der Welt. Die Zeit vergeht, aber die Zeit mit meinem Herrn, die kommt. Mein irdisches Leben ist eine Vorbereitung, Zeit auf die ewige Gemeinschaft im Himmel mit ihm. Halleluja. Ich freue mich am Leben, ja. Aber ich brauche mein Leben nicht krampfhaft festhalten, was ich eh nicht festhalten kann. Aber das wahre Leben kommt. Dankbarkeit und Freude hängt eng zusammen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Dankbarkeit bewirkt Freude. Aus Dankbarkeit wächst Freude. Und was macht Paulus? Im Gefängnis schreibt er an die, die in der Freiheit sind. Im Philipperbrief. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Und im Kapitel 4 nochmal, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Fordert ihn auf. Die Menschen, seine Kinder dürfen und sollen sich freuen. Und wenn wir uns anschauen, haben wir immer so richtig, sind wir alle so super gut drauf. Da gab es einen großen Gottesleugner. Der hat gesagt, warum sieht man so wenig Freude auf den Gesichtern? Wenn Christen sich nicht freuen, wer soll sich dann freuen? Das war Nietzsche. Nietzsche hat gesagt, Christen müssten viel erlöster aussehen. Er, der Gott nicht kann, der sagt, Christen müssten viel erlöster aussehen. Ja, und darum sage ich eben, wenn wir uns nicht freuen, wer soll sich dann freuen? Und die Freude, das ist jetzt ja nun keine oberflächliche Freude, das ist keine Faschingsfreude oder eine Freude aus dem Lottogewinn. Es ist eine Freude, die ein Fundament hat, ein festes Fundament hat. Und diese Freude, die ist auch weitgehend unabhängig von den Umständen. Und von daher behaupte ich, auch in Corona-Zeiten kann ich dankbar sein. Auch in Corona-Zeiten kann ich als Christ überaus glücklich sein. Ich zum Beispiel muss ja nach 22 Uhr nicht draußen rumlaufen, ne? Also habe ich keine Schwierigkeiten mit. Von daher möchte ich zusammenfassend sagen, es gab eine unaussprechlich schreckliche Zeit. Und wir dürfen dankbar sein, dass fast alle von uns diese Zeit oder solche Zeiten nicht erleben mussten. Und der Verstand sagt mir, dass das Grund zur Dankbarkeit ist. Dankbar gegen unseren Herrn, der unser Land mit Frieden, Freiheit und Wohlstand gesegnet hat. Unseren Eltern oder auch Großeltern war das nicht vergönnt. Und der Geist Gottes, der kann uns auch dankbar machen, unabhängig von den äußeren Umständen. Dankbar, weil wir Kinder Gottes sind und weil wir ein Ziel und eine Heimat haben jenseits von dieser Welt. Möge der Herr uns diese Dankbarkeit, diesen Frieden und diese Freude schenken. Amen. Lasst uns kurz stille werden noch.